Laufend fragen wir einander, ob es uns gut geht. Häufig will man dabei ja keine ausführliche Antwort haben. Es gehört nun mal zur Höflichkeit, dass wir uns danach erkundigen. Und dann gibt es Antworten wie, ich kann nicht klagen, mit beiden Beinen, danke der Nachfrage und dir, und das schlicht gut. Das sind Antworten, die man anbringt, wenn es rund läuft und wenn es einem gut geht. Aber welche Antwort ist angebracht auf die Frage, wie geht es dir, wenn es einem dreckig geht, wenn es mal schlecht läuft? Haben wir Christen eine Handhabe für Situationen, die uns bedrängen, die uns an die Grenzen bringen? Wie wäre es mit dieser Antwort? Ich schlage vor, mir geht es dreckig, ich will auf Gott vertrauen, bitte bete für mich. So einen Umgang empfiehlt Gott in seinem Wort. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus viel über persönliche Not im Dienst. Und daraus wollen wir heute ein paar Verse betrachten. Das ist 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8 bis 11. Vor etwa einem Jahr haben wir uns gemeinsam die ersten Verse oder die vorherigen Verse aus diesem Brief angeschaut. Und damals ging es um den göttlichen Trost, den Paulus in seinen Diensten und auch in seiner Bedrängnis erfahren hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran. Und die heutige Predigt ist überschrieben mit dem Thema Reagiere geistlich auf Not. Ich lese einmal die Verse vor, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8 bis 11. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten werde. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Wir wollen heute über drei Aufforderungen nachdenken. Erstens, teile dich mit in der Not. Zweitens, vertraue auf Gott in der Not. Und drittens, lass andere mitbeten in der Not. Die meisten Briefe von Paulus enthalten nach den einleitenden Grüßen den Dank für Gottes Wirken an der Gemeinde, an die Paulus dann geschrieben hat. Der 2. Korintherbrief unterscheidet sich darin von den anderen. Stattdessen lobt Paulus Gott für den Trost, mit dem er an ihm in Bedrängnissen gewirkt hat. Ich lese einmal die Verse 3 bis 4 aus dem gleichen Kapitel. Direkt nach den einleitenden Grüßen schreibt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Warum ist das so? Warum beginnt er mit dem Dank an Gott für den Trost, den er selber erfahren hat. Nun, dieser Brief ist von einem Ringen um die Gemeinde in Korinth gekennzeichnet. Paulus hatte die Gemeinde selber gegründet und war dann, nachdem er einige Zeit dort gelehrt hatte, weitergezogen. Er hatte in Korinth sehr viele Schwierigkeiten mit den Bürgern der Stadt erlebt und es gab sogar eine Revolte gegen die Predigt von Paulus. Das kann man in Apostelgeschichte 18 finden. Und danach, nachdem er weggereist war, hatte der Kontakt größtenteils aus Briefen bestanden. Wir wissen von mindestens 4 Briefen und der 2. und der 4. Brief an die Korinther, die sind als Gottes Wort in der Bibel enthalten. Also dieser Brief, den wir hier vor uns haben, der 2. Korintherbrief, ist eigentlich der 4. Brief an die Korinther. Und schon der letzte Brief, der war sehr schwer zu schreiben gewesen. Es gab Menschen in der Gemeinde in Korinth, die haben sich gegen das Apostelamt von Paulus gestellt und die brachten die Gemeinde durcheinander, indem sie schlecht über Paulus redeten, Lehren verdrehten und seinen Dienst sogar in der Öffentlichkeit widerstanden. Es gab sogar einen Zwischenfall, wo jemand in der Öffentlichkeit seine Meinung über ihn gesagt hatte und gegen ihn revoltiert hatte. Also dieser 4. Korintherbrief ist kein euphorischer Bericht über gemeinsame Erfahrungen und kein heiterer Frühlingsgruß, sondern eine Klärung von schlechten Verhältnissen. Paulus erklärt sich und kämpft gegen Irrlehrer mit ihren Lehren und Vorwürfen. Und dabei gibt er ungewöhnlich viele Einblicke in seinen Dienst und besonders seine Schwierigkeiten und Nöte, die er dabei erfährt. Paulus lüftet sozusagen den Schleier um seine Tätigkeit die Schwierigkeiten, damit deutlich wird, wie er sein Amt als Apostel in der Autorität Gottes und in der Abhängigkeit von Gott ausführt. Ich lese beispielsweise einen von den drei Katalogen, die Paulus anführt in diesem Brief. Also er berichtet dreimal besonders stark von den Schwierigkeiten, die ihm entgegenstehen. Und ich lese aus Kapitel 11 die Verse 24 bis 28, damit wir so einen kleinen Einblick bekommen oder einen Eindruck haben. Kapitel 11, Vers 24 bis 28. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Ja, und auch in unserem heutigen Text gibt Paulus einen wertvollen persönlichen Einblick in seine Erfahrungen. Der erste Punkt ist, teile dich mit in der Not. Ich lese noch einmal den Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unser Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, als wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Hier beginnt Paulus also damit, die Korinther aufzuklären über die Bedrängnis, die ihm in Asien widerfahren ist. Wir können davon ausgehen, dass die Korinther wussten, um welche Situation es ihm ging, weil er sie hier nicht mehr konkret schildert und in den Einzelheiten irgendwie erläutert. Es lässt sich nicht so genau festhalten für uns oder festlegen, welche Situation Paulus vor Augen hat. Aber er möchte auch, dass die Korinther Bescheid wissen über diese Qualität der Bedrängnis, also wie stark die Bedrängnis war. Das Wort Bedrängnis, das hier vorkommt, das kann auch mit Leiden oder Drangsal, Trübsal oder schwierige Lage und Not übersetzt werden. Und in der Bibel werden die unterschiedlichsten Schwierigkeiten mit diesem Wort ausgedrückt. Paulus verwendet es für Ängste und für Trauer, für Armut und Christen, die verfolgt werden, im Gefängnis sitzen oder krank sind, erleiden Bedrängnis. Aber auch die Ehe kann Bedrängnis mit sich bringen. Davon schreibt Paulus in 1. Korinther 7. Ja, und von dieser Bedrängnis sollen die Korinther nun erfahren. Es ist Paulus wichtig, dass sie über seine Erfahrungen der Not im Bilde sind. Und Paulus schreibt oder beschreibt eine Bedrängnis verheerenden Ausmaßes. Da steht übermäßig, über Vermögen beschwert, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Also diese Schwierigkeiten waren objektiv. Das war nicht sein subjektiver Eindruck, irgendwelche Gefühle, die er dabei hatte. Es hatte mit Bedrängnis zu tun, die über das irgendwie erträgliche Maß hinausging. Seine Not überstieg seine Kräfte. In 1. Korinther 10, Vers 13, in dem anderen Brief an die Korinther, da beschreibt Paulus beruhigend über die Treue Gottes. Ich lese mal diesen Vers vor. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, also hier erfahren wir diese oder lesen wir von dieser Ermutigung über Gottes Treue. Gott lässt nicht zu, dass Versuchungen die Kraft übersteigen, also Versuchungen zur Sünde. Aber in dieser Situation gab es keinen Ausweg. Gott schafft immer einen Ausweg in Versuchung, aber in dieser Bedrängnis, da gab es es nicht. Es gab keine Möglichkeit, darüber zu stehen, irgendwie stark zu sein und zu siegen. Es gab nur die völlige Verzweiflung, was da überblieb, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Paulus war am Ende. Ja, und das Christenleben ist keine einfache Möglichkeit, keine Garantie, eine gemütliche Zeit bis zur Ewigkeit zu haben. Ja, heutzutage grassiert dieser Mythos stärker denn je, denke ich, dass man einfach Christ wird und dann erledigen sich alle Probleme von alleine. Aber wie ist es also mit solchen Herausforderungen? Wie gehen wir damit um, wenn es schwierig wird? Paulus teilt seine Not den anderen Christen mit. Das periphere Nervensystem eines Menschen, also das Nervensystem, das zuständig ist für die Signale, die weitergeleitet werden müssen, enthält etwa 565 Millionen Nervenzellen. Die sorgen dafür, dass wir Dinge überhaupt wahrnehmen. Dass wir merken, wenn wir eine Verletzung haben zum Beispiel. Wenn also ein Bein verstaucht ist, kriegt das Gehirn sofort das Signal des Schmerzes. Man beginnt vorsichtiger aufzutreten, damit es nicht mehr so ganz so weh tut. Und der ganze Körper humpelt nun. Also der Körper passt sich an diese Schmerzen an. Auch die Gemeinde Christi ist ein Leib mit vielen verschiedenen Gliedern. Und es ist wichtig, dass das Schmerzsystem, so nenne ich das mal, der Gemeinde funktioniert. Sagen wir einander, wo der Schuh drückt, welche Nöte wir haben und zur Gemeinschaft gehört, dass wir unser Herz auftun für die Not anderer und uns auch selber mitteilen. Deshalb teile dich mit, wenn du Not erlebst. Es ist nicht heldenhaftes, schweigsames Ertragen nötig und angebracht, sondern ein demütiges Anvertrauen, wenn es Dinge gibt, die dich überfordern, die dir über deine Kräfte steigen. Aber wir sollten auch bedenken, dass es zu allen Zeiten Menschen gibt, die Not erfahren, wenn es uns selber gut geht, wenn wir diese Bedrängnis gerade nicht haben. Sind wir uns dessen bewusst, dass es Dinge gibt, die unsere Geschwister möglicherweise über ihre Grenzen hinaus belasten? Merken wir das überhaupt? Sind wir als Leib Christi empfänglich für die Signale, die der Körper sendet? Bist du informiert über das Leid der Geschwister deiner unmittelbaren Umgebung? Ich habe gemerkt, dass es mir schnell passiert, dass ich mich nur noch um meine eigenen Baustellen kümmere und dass meine Anliegen, meine Schwierigkeiten mich so in Beschlag nehmen, dass die Not der anderen gar keinen Platz mehr in meinem Alltag hat, dass man das gar nicht mehr bemerkt. Eine solche Nervenzelle, die das Signal des Leibes weiterleitet, ist vielleicht das Heft von Open Doors. Die meisten kennen das vielleicht. Eine Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, über die Verfolgung der Christen in der ganzen Welt aufzuklären. Und dadurch können wir uns über das Schicksal der Geschwister in der ganzen Welt informieren. Aber eine weitere Möglichkeit, vielleicht mehr vor Ort sich zu informieren, ist vielleicht fast zu banal, um das zu erwähnen. Aber das ist der Satz: Wie geht es dir? Nicht als Floskel, die man einfach so daher sagt, sondern als ehrliches Interesse gegenüber den Geschwistern. Wagen wir es also, nach dem Wohlbefinden zu fragen, nach den Veranstaltungen zu Hause, wenn man sich zwischendurch begegnet, da ist diese Frage durchaus angebracht. Aber Paulus berichtet auch, wie er selber reagiert hat auf diese Not und erklärt damit, dass diese ungeheure Bedrängnis einen bestimmten Zweck hatte. Es hatte ein bestimmtes Ziel. Der zweite Punkt ist, vertrau auf Gott in der Not. Ich lese mal Vers 9 und Vers 10. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten werde. Ja, Paulus hielt es für beschlossene Sache, dass er das nicht überleben würde, dass diese Situation sein Tod sein würde. Uns begegnet hier das dreimalige Wir oder uns selbst. Damit betont Paulus, dass er sich gedanklich schon total auf den Tod eingestellt hatte. Bei sich selbst hatte er das Urteil schon gefällt. Aber diese Situation hatte auch einen Zweck. Wir lesen einen damit. Also wir hatten schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. Paulus sollte nicht mehr auf sich selbst vertrauen, sondern auf Gott. Und wer tot ist, kann auf seine eigene Hilfe nicht mehr hoffen. Ein Toter kann sich selber nicht mehr helfen. Und das erinnert uns vielleicht an 2. Korinther 12, Vers 7. Also dort berichtet Paulus von einem Dorn, der ihm in das Fleisch gegeben wurde, damit er sich nicht überhebt, sondern damit er demütig bleibt. Hier bezweckt Gott, dass Paulus demütig bleibt, dadurch, dass er ihm ein Leid auferlegt, eine Schwierigkeit. Und in dieser Situation, mit diesem Leid, das er erfahren hat, wollte Gott Gottvertrauen bezwecken. Er hatte Gottvertrauen zum Ziel. Paulus sollte nicht mehr auf sich selbst vertrauen, sondern auf Gott. Und das tat Paulus dann auch. Ja, genau, hier ist nochmal die Stelle. Das tat Paulus dann auch. Aus dem dreimaligen Selbst, wir selbst hatten bei uns selbst schon das Todesurteil erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, wurde ein dreimaliges Retten. Er hat uns gerettet und wird uns retten. Und wir hoffen, dass er uns auch ferner retten werde. Also Paulus hat Gottes Rettung in dieser Not erfahren. Wie wunderbar ist Gott der Herr, der uns in Jesus Christus rettet und unser Leben umfassend in seiner Hand hält. Dieses Vertrauen auf Gottes Rettung war begründet, denn Gott kann sogar die Toten auferwecken, wie es in diesem Vers heißt. Ja, es ist nicht ganz klar oder nicht ganz eindeutig, warum Paulus hier erwähnt, dass Gott ein Gott ist, der die Toten auferweckt. Es ist nicht ganz eindeutig. Ich gebe mal zwei Möglichkeiten, die ich beide für sehr wahrscheinlich halte, weiter. Also erstens könnte das bedeuten, Gott, der die Toten auferweckt, erstens könnte das bedeuten, dass Paulus sich auf Gottes Verheißung beruht, die er erfahren hat. Gott hatte ihm verheißen, dass er ihn noch gebrauchen möchte und deswegen vertraut er darauf, dass Gott ihn auferwecken wird, wenn er tot ist. Sozusagen, Gott hat mir versprochen, dass mein Dienst noch nicht zu Ende ist. Wenn ich also jetzt sterbe, wird Gott mich wieder von den Toten auferwecken, weil ich meinen Dienst ja noch weiterführen muss. Gott steht zu seinem Wort und Paulus vertraut darauf. Es ist so ähnlich wie mit Abraham, der auf Gott vertraute, dass er seinen Sohn wieder auferwecken würde, weil er wusste, dass, weil Gott ihm versprochen hatte, dass durch Isaak seinen Sohn Nachkommenschaft gegeben werden würde. Also wenn Isaak jetzt sterben würde, würde Gott ihn auch wieder auferwecken, um sein Versprechen zu erfüllen. Gott erfüllt seine Versprechen und auf ihn ist Verlass. Und die zweite Möglichkeit, die auch wahrscheinlich ist, er meint vielleicht, oder er meint, dass sein Leben auch nach dem Tod nicht zu Ende ist. Er vertraut darauf, dass Gott ihn wieder erwecken wird und er hat dabei die Hoffnung auf das ewige Leben vor Augen. Also Gott wird ihn auf jeden Fall wiedererwecken. Mit diesem Leben ist das, ja, ist nicht Schluss Und das Leben ist nicht vollkommen zu Ende, sondern Gott wird ihn wieder erwecken. Und daher vertraut er auf Gott. Welche Möglichkeit hier richtig ist, das werden wir vielleicht Paulus in der Ewigkeit mal fragen können. Aber letztendlich bezeugt er damit, wie groß sein Vertrauen in Gott war und dass er das Vertrauen auf sich selbst komplett verloren hatte. Auf Gott ist Verlass, auf mich nicht. Und wer zum Ende mit seinen eigenen Mitteln gekommen ist, ist total abhängig von Gottes souveräner, barmherziger Rettermacht. Mein Bruder Markus ist Rettungsschwimmer. Nicht so einer. Das ist sehr spektakulär, sondern eher jemand, der auch im See, im Badesee unterwegs ist oder im Camp. Und er hat mir mal von einer Schulung erzählt und ich konnte erst gar nicht glauben, was der Lehrer ihm dabei gebracht hat. Also in manchen Fällen überlässt man den Ertrinkenden erstmal sich selbst. Ihm wurde erklärt, dass er, wenn da im Badesee ein Riese von einem Kerl zu ertrinken droht, und Panik bekommt, erstmal vorsichtig heranschwimmen soll und vorsichtshalber erstmal einen Abstand von 3 bis 4 Metern einhalten soll. So ein wild gewordener Bodybuilder kann in Panik auch für den Rettungsschwimmer zur Gefahr werden. Er darf ihn also nicht zu fassen kriegen. Lass ihn erstmal strampeln, bis er keine Kraft mehr hat. Dann kannst du ihn retten, sonst bringt er euch beide um. Und erst wenn er völlig aufgegeben hat, dann kann man ihn sicher retten. Erst wer am Ende ist mit seiner eigenen Kraft und wer aufgibt, kann gerettet werden. Ja, so wie wir auch. Wir sind dazu angehalten, unser Vertrauen auf Gott und auf sein Wort zu lenken. Es gibt aussichtslose Situationen und es können Nöte entstehen, die die Kraft bei weitem übersteigen. Aber letztendlich hat Gott diese Dinge in seiner Hand. Und er kann auch dich retten. Er möchte mit unserer Schwachheit genau das bewirken, nämlich wir sollen erkennen, dass wir ihn brauchen und dass wir auf ihn vertrauen können. Vielleicht erlebst du gerade Bedrängnis. Es könnte sein, dass der Arbeitsalltag dir über den Kopf steigt. Auseinandersetzungen mit anderen Menschen. Krankheit oder familiäre Probleme. Vertraue dich Gott an mit der ganzen Not, die du dabei hast. Vielleicht hast du viele Male gehört und auch selber gesagt, dass Gott gut und allmächtig ist. Und diese Wahrheit gilt auch jetzt. Sie gilt nicht nur in guten Zeiten, wenn man das nicht braucht. Diese Wahrheit zählt vor allem in diesen Situationen. Gott ist gut und allmächtig und auf ihn ist Verlass. Wir kommen an dieser Stelle nicht umhin, an einen anderen Helden zu denken. Wenn wir unseren Blick ein wenig weiten, erkennen wir, dass Jesus ebenso gelebt hat. In Jesaja 50, Vers 4 bis 9 lesen wir eine Verheißung über die Art Jesu, also im Alten Testament. Ich lese das einmal vor. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Jesus ging bereitwillig, vertrauensvoll und auf den Vater blickend durch sein Leiden, bis zum Tod. Und auch im Neuen Testament wird das deutlich. Ich lese mal Johannes 12, Vers 27. Da spricht Jesus selber: Jetzt ist meine Seele voller Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus ist ganz bewusst in dem Leiden gewesen. Er berichtete das seinen Jüngern und vertraute auf Gott. Was für einen wunderbaren Herrn haben wir, dass er sich selber in den Tod gegeben hat, damit er uns aus der schlimmsten Not rettet. Vergebung der Schuld, Versöhnung mit Gott und anderen Menschen, das hat Jesus bewirkt, das ist durch ihn möglich. Er litt bis zur Trennung vom Vater, damit wir nicht getrennt sein müssen von Gott in unserer Not. Allein durch den Tod Christi ist Rettung möglich, die hinausgeht über das irdische Not, über die irdische Not und die körperliche. Also Gott ist derjenige, der retten kann. Aber Paulus nennt hier auch das Mittel und den Zweck der Rettung. Der dritte Punkt ist, lass andere mitbeten in Not. Ich lese mal Vers 12 vor. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde. Durch viele für uns. Also Paulus erwähnt hier, wer noch zur Rettung beiträgt. Das Gebet der Gemeinde führt dazu, dass er gerettet wird. Gott rettet ihn, wobei oder indem Gott, indem die Korinther für ihn beten. Natürlich rettet Gott Paulus. Es ist nicht irgendeine Magie, die durch das Gebet ausgelöst wird, irgendein Spruch, den man sagen muss, und dadurch wird Paulus gerettet. Gott wird auch nicht manipuliert durch das Gebet, dass er bestimmte Dinge ja einfach nicht mehr anders machen kann. Aber auf eine geheimnisvolle Weise wirkt Gebet mit bei der Rettung. Das finden wir auch in anderen Versen. In Philipper 1, Vers 19 habe ich hier. Da steht, ja, ich werde mich freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand Jesu Christi. Also durch das Gebet und durch den Beistand Jesu Christi wird es ihm zum Heil ausschlagen. Also es wirkt zusammen. Das Gebet und der Beistand Christi wirken zusammen. Und es ist auch wie bei der Bekehrung eines Menschen. Natürlich ist Gott derjenige, der die Rettung schenkt. Und der die Wiedergeburt schenkt, der den Glauben und ewiges Leben schenken kann. Doch er tut dies, wir wissen, indem er die Predigt und sein Wort dazu gebraucht, um Menschen ja, anzusprechen, um sie zu verändern. Das ist auch dieses gemeinsame Wirken, die Predigt und Gottes Wirken an der Person. Und das letztendliche Ziel des Gebetes, das zur Rettung führt, ist, dass viele Gott loben. Damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Das oberste Ziel von Bedrängnis und der Rettung und aller Dinge ist, dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel, auf das Paulus hingezielt hat. Gott, der Schöpfer, der alle Dinge gemacht hat und der uns rettet von Schuld und Sünde, und der unser Bestes im Sinn hat und auch unsere Rettung in Situationen verantwortet. Und der uns wie ein guter Vater versorgt. Ihm gebührt die Ehre dafür. Der Dank gebührt ihm allein. Im Neuen Testament lesen wir in Apostelgeschichte 12, dass Petrus von Herodes gefangen genommen wurde. Und er wird ins Gefängnis geworfen und wir lesen von dem Verhalten der Gemeinde in Kapitel 12, Vers 5. Die Gemeinde betete anhaltend für ihn. Und in der Nacht wird Petrus von einem Engel befreit und aus dem Gefängnis rausgeführt. Ja, unglaublich, was für ein Wunder da geschehen ist. Ein Engel kommt in das Gefängnis, öffnet die Türen, weckt Petrus. Die Soldaten schlafen weiter, die Fesseln öffnen sich und Petrus kann kaum glauben, dass er frei ist, auf der Straße steht. Ja, und auch die Christen, die gebetet haben, die trauen erstmal gar nicht ihren Augen und können erst gar nicht glauben, dass Petrus gerettet ist. Aber dann geraten sie außer sich. Gott hat auf das Gebet der Gemeinde geantwortet und Petrus gerettet. Gott gebührt der Dank von vielen soll Gott Dank dargebracht werden. Und deshalb gib anderen die Gelegenheit, daran teilzuhaben, dass sie Gott am Ende auch Danke sagen können für seine Rettung. Lass andere mitbeten in deiner Not. Es genügt nicht, über deine eigene Gemeinde, über Christen in aller Welt informiert zu sein. Das ist zwar gut, aber wenn du um die Nöte Bescheid weißt, dann bete zu Gott. Mach ihr Anliegen zu deinem eigenen Anliegen. Und so wird Gottes Ehre im Leben vieler Menschen sichtbar. Gott soll dadurch verherrlicht werden, durch das Gebet vorher und durch den Dank nachher, der ihm dargebracht wird. Ich schließe ab. Wir sehen im Leben von Paulus, wie man geistlich mit Not umgehen kann. Gerade in schweren Stunden brauchen wir alle als Kinder Gottes einen Kompass, wie wir uns orientieren können. Deshalb teile dich mit in der Not, teile dich deinen Geschwistern in der Gemeinde mit, vertraue auf Gott in der Not, ja, dass Gott alles in seiner Hand hält, das zählt besonders jetzt, und lass andere mitbeten in der Not, damit Gott am Ende der Dank dargebracht wird. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, in solchen Situationen auf die Frage zu antworten, wie geht es dir? Mir geht es dreckig, aber ich will auf Gott vertrauen und bitte bete für mich. Amen.